Thomas Fischer über das Strafen, Recht und Sicherheit in der demokratischen Gesellschaft. Du kennst das vielleicht. Die Medien berichten, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand eines Unternehmens wegen Betrugs ermittelt und schon regt man sich auf. Diese Betrüger sollen ihre gerechte Strafe bekommen. Aber Moment, woher wissen wir eigentlich, ob sie wirklich schuldig sind? Die Staatsanwaltschaft fängt doch gerade erst an zu ermitteln. Welche Strafe wäre denn gerecht für welches Vergehen? Und was wurde aus im Zweifel für den Angeklagten? Das Problem ist, dass wütende Forderungen nach harten Strafen unsere Wahrnehmung des Strafrechts verzerren. Konservative Politiker, sensationsgierige Medienhäuser und pöbelnde Populisten fordern gebetsmühlenartig eine Verschärfung des Strafrechts, um potenziellen Verbrechern drohende Signale der Abschreckung zu schicken. Das hat wenig mit unserem Strafrecht zu tun. Diese Blinks erklären dir, was an solchen Vorstellungen gefährlich ist. Sie führen dich über die Grundprinzipien des Strafrechts zu seiner wirklichen Aufgabe für den Rechtsstaat. Sie zeigen, warum wir das Strafrecht besonnen einsetzen müssen, um die freiheitliche Grundordnung unserer Demokratie zu schützen. Blink Nummer 1. Das Strafrecht befasst sich in erster Linie mit vergangenen Verbrechen. Seit der sogenannten Flüchtlingskrise haben konservative Kräfte immer wieder härtere Strafen für ausländische oder fremde Straftäter gefordert. Das sollte abschreckend wirken und wieder für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen. Da fragt man sich doch, was kann und darf das Strafrecht eigentlich leisten? Starten wir mit einer grundsätzlichen Betrachtung. Das Strafrecht wird auch als Kriminalstrafrecht bezeichnet. Es sanktioniert Verhaltensweisen, die gegen unser geltendes Rechtssystem verstoßen. Das dient natürlich indirekt dem Schutz bestimmter Rechtsgüter wie der Gesundheit und dem Eigentum von Personen oder der Integrität des Staates. Das Strafrecht ist retrospektiv angelegt. Es bestraft Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden. Forderungen nach härteren Strafen, längerer Untersuchungshaft oder einer Ausweitung der Polizeibefugnisse haben präventiven Charakter. Sie sollen Verbrechen verhindern. Solche präventiven Maßnahmen gehören aber streng genommen nicht zum Strafrecht, sondern zum öffentlichen Recht, dem sogenannten Gefahrenabwehrrecht. Diese so unterschiedlichen Bereiche werden immer wieder durcheinandergebracht, was mit der Stimmung in der Gesellschaft zu tun hat. Seit einigen Jahren fürchten viele Menschen, im Zuge der Flüchtlingskrise könnten unbemerkt Kriminelle und potenzielle Straftäter nach Deutschland gelangt sein. Ihre Sorge um die Sicherheit im öffentlichen Raum verstärkte sich durch die mediale Berichterstattung und populistische Stimmungsmache. Ein schärferes Strafrecht soll dabei helfen, die Sicherheit zu wahren. Das ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens haben wir bereits gesehen, dass das Strafrecht in erster Linie eine repressive und weniger präventive Wirkung hat. Zweitens sind die Ängste hinter solchen Forderungen statistisch nicht haltbar. Die Kriminalitätsrate sinkt seit Jahrzehnten in nahezu allen Bereichen. Es ist wahrscheinlicher, im eigenen sozialen Umfeld Opfer einer Gewalttat zu werden, als in einem dunklen Park. Es ist auch wahrscheinlicher, von einem Auto überfahren zu werden, als bei einem Terroranschlag zu sterben. Dass die Menschen trotzdem solche Ängste haben, hat mehrere Gründe. Fischer zufolge könnte zum Beispiel die hohe Kriminalitätsfurcht in Ostdeutschland mit der Wende zu tun haben. Nach 1990 brach unter anderem das starke Vereinswesen weg, das den Menschen Sicherheit und Halt gegeben hatte. Weitere Erklärungen sind der demografische Wandel und die Digitalisierung, die die Gesellschaft unaufhaltsam verändern und für neue Unsicherheiten sorgen. Blink Nummer 2. Das Strafrecht kann ein und dieselbe Straftat je nach Situation unterschiedlich ahnden. Bevor wir den gesellschaftlichen Stellenwert des Strafrechts näher unter die Lupe nehmen, richten wir den Blick auf seine Grundprinzipien. Nach welchen Kriterien werden strafrechtliche Urteile gefällt? Wir haben bereits zuvor gesehen, dass das Strafrecht unerlässlich für ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben ist, indem es Verstöße gegen das Rechtssystem bestraft. Es hat also normativen Charakter. Es drückt aus, welche Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft geduldet werden und welche nicht. Damit gehen die meisten Straftatbestände auf einen gemeinschaftlichen Konsens zurück, der sich über lange Zeit hinweg entwickelt hat. Wir sind uns heute grundlegend einig, dass Delikte wie Körperverletzung, Mord oder Betrug nicht geduldet werden können, weil sie die Freiheitsrechte anderer Menschen beschneiden. Sie gehören nicht zu den Verhaltensweisen, die wir in unserer Gesellschaft als erwünscht betrachten. Dieses normative Verständnis ist über Jahrtausende hinweg gereift. Die frühen Menschen begegneten sich noch eher mit Misstrauen, wenn sie im Wald einen anderen ihrer Spezies trafen. Doch als die Menschen anfingen, länger miteinander zusammenzuleben, führte die Wiederholung ihrer Begegnungen zu einem gewissen Maß an Vertrauen. Wenn nun aber ein Mensch den anderen innerhalb dieser Vertrauensgemeinschaft bestiehlt, betrügt er dessen Vertrauen wissentlich und der Betrogene wertet dies als Verstoß des Verhaltenskodex. Die Summe vergangener Erfahrungen und Wertvorstellungen bildet die Grundlage für unser heutiges Strafrecht. Die Schwere der Strafen richtet sich nach ganz bestimmten Kriterien. Eines der wichtigsten ist das Schuldprinzip. Eine Person, die einen anderen Menschen vorsätzlich mit dem Auto überfährt und tötet, muss härter bestraft werden als jemand, der den tödlichen Zusammenprall fahrlässig, also grundlegend unabsichtlich, verursacht. Ein weiteres Kriterium ist die Kausalität der Ereignisse. Die Handlung des Straftäters muss nach naturwissenschaftlichen Kriterien eindeutig mit dem Rechtsverstoß verknüpft werden können. Sein Verhalten muss die kausale Voraussetzung für das Verbrechen sein. Im nächsten Schritt muss die Zurechenbarkeit geklärt werden. Darunter versteht man die rechtliche Möglichkeit, den Gesetzesverstoß auch normativ mit dem Täter zu verknüpfen. Hier lautet also die Frage, ob die Tat sein Werk ist und man ihn deshalb dafür bestrafen kann. Ein Beispiel. Yara hält sich im Straßenverkehr mustergültig an die Straßenverkehrsordnung. Sie vertraut darauf, dass sich auch die anderen Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß verhalten. Wenn ihr nun ein erwachsener Mensch urplötzlich vor das Auto springt und dabei verletzt wird, darf sie für den Unfall nicht strafrechtlich belangt werden. All diese Kriterien klären, ob eine tatverdächtige Person wirklich für die Ereignisse verantwortlich ist und bestraft werden sollte. Blink Nummer 3. Die Unterscheidung von Vorsatz und Fahrlässigkeit sowie die Ermittlung der Tatbeteiligung sind schwierige Aufgaben für Strafrichter. Bis hierhin hast du schon viele grundlegende Punkte des Strafrechts kennengelernt. Jetzt aber wird es knifflig, und zwar auch für die, die sich mit dem Strafrecht auskennen. In der Theorie klingt das mit dem Vorsatz und der Fahrlässigkeit eigentlich recht einfach. Wer einem anderen Menschen vorsätzlich in den Bauch schießt und ihn dabei tötet, muss härter bestraft werden als jemand, der im Wald Schießübungen macht und einen Menschen versehentlich bzw. fahrlässig verletzt. In der Realität lässt sich das aber längst nicht immer ohne weiteres klären. Denn woher weißt du mit Sicherheit, ob jemand vorsätzlich gehandelt hat oder nicht? Vielleicht war ja die ganze Schießübung nur ein Vorwand für eine von langer Hand geplante Tat. Die Abgrenzung bereitet selbst gestandenen Juristen Kopfweh. Es gibt nämlich auch Situationen, in denen Menschen wissentlich Risiken eingehen, aber trotz der erhöhten Gefahr niemandem schaden wollen. Ein prominenter Fall aus der jüngeren Vergangenheit sind die Raser vom Kudamm. 2016 rasten zwei junge Männer bei einem privaten Autorennen den Berliner Kurfürstendamm entlang und rammten einen vorfahrtsberechtigten älteren Herrn. Der Mann wurde mit seinem Auto durch die Luft geschleudert und starb. War das nun Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung? Die Frage war bis 2018 noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ähnlich schwierig wird es, sobald mehrere Personen an einer Straftat beteiligt sind. Per Definitionem ist der Tatbestand der Beihilfe dann erfüllt, wenn jemand psychische oder physische Hilfe bei einer Straftat leistet. In vielen Fällen lässt sich aber gar nicht so einfach klären, ob jemand nur Gehilfe, Anstifter oder Haupttäter war. Stell dir vor, Monika will eine Bank ausrauben und Arne fährt sie mit dem Auto hin. Wie strafbar Arnes Verhalten ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn sich Monika von ihm unterstützt fühlt, macht er sich in der Regel strafbar. Wenn er dagegen gar nichts sagt oder tut und quasi nur als Fahrer mitbekommt, dass sie einen Überfall plant, ist er nicht automatisch Gehilfe. In diesem Falle könnte er aber nach § 138 des Strafgesetzbuchs wegen Nichtanzeigens einer Straftat belangt werden. Blink Nummer 4. Über die Ziele und Zwecke von strafrechtlichen Urteilen wird viel gestritten. Auf dem Papier darf sich das Strafrecht also nur mit der Vergangenheit befassen. Gleichzeitig wirken strafrechtliche Urteile immer auch in die Zukunft. Die Medien und die Öffentlichkeit reagieren sensibel auf Rechtssprüche zu brisanten Fällen und jedes Urteil hat weitreichende Auswirkungen auf die weitere Biografie der Täter. Tatsächlich darf das Strafrecht mehrere Ziele verfolgen. Die direkte Strafe für eine Straftat wirkt sich auch immer indirekt aus. Wer für ein Verbrechen verurteilt wird, soll die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommen und die Strafe soll davor abschrecken, weitere Rechtsverstöße zu begehen. Die Sicherungsverwahrung gewalttätiger Krimineller dient dem Schutze der Allgemeinheit. Harte Urteile sind zudem eine Mahnung an die Gesellschaft, die geltenden Regeln des Miteinanders zu achten. Auf diese Weise wirken Entscheidungen des Strafrechts also durchaus präventiv. Außerdem ist das eigentliche Ziel des Strafvollzugs nicht die Strafe an sich, sondern die spätere Resozialisierung der Verurteilten. Im Idealfall sollen die Straftäter ihr Vergehen einsehen und wieder in die Gesellschaft integriert werden, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben. Eigentlich klingt das doch alles super und trotzdem genießt das deutsche Strafrecht in der Öffentlichkeit keinen guten Ruf. Eine einfache Umfrage in einer beliebigen Fußgängerzone genügt, um die Unzufriedenheit der Menschen zu registrieren. Für die einen müssten Kindermörder wesentlich härter bestraft werden, für die anderen müssten Sexualstraftäter für alle Zeiten weggesperrt werden, da sie ja quasi unheilbar seien. Und so gut wie alle sind sich einig, dass das Strafrecht viel zu kompliziert ist, um gerechte Urteile zu ermöglichen. Immer wieder wird erbittert darüber debattiert, welchen Zweck solche Strafen haben sollten. Das Beispiel aus der Fußgängerzone zeigt, dass viele Stimmen höhere Strafen für bestimmte Vergehen fordern, um potenzielle Täter abzuschrecken. Besonders Populisten lieben es, komplexen Zusammenhängen mit plakativen Forderungen wie 30 Jahre für Räuber zu begegnen. Dabei ist höchst zweifelhaft, dass höhere Strafmaße die Signalwirkung verstärken. Stell dir vor, jemand lässt sich von der Aussicht auf 15 Jahre Haft nicht von seinen Plänen für einen Raubüberfall abbringen. Dann würde ein Strafmaß von 20 Jahren ihn wohl ebenso wenig beeindrucken. Warum? Weil die Option, gefasst und eingesperrt zu werden, in seiner Denke keine Rolle spielt. Er geht felsenfest davon aus, niemals erwischt zu werden. Wer Straftaten effektiver verhindern möchte, braucht daher andere politische Instrumente. Er müsste statt höherer Strafen zum Beispiel eine Verbesserung der polizeilichen Aufklärungsquote fordern. Blink Nummer 5. Das Strafrecht muss von der Gesellschaft akzeptiert werden, um zu funktionieren. Die Tatsache, dass das Strafrecht im Strafgesetzbuch festgehalten ist, ist keine Garantie dafür, dass es in die Gesellschaft hineinwirkt. Stell dir vor, niemand würde an den Verhaltenskodex glauben, den das Recht schützen soll. Dann müsste es mit purer Gewalt durchgesetzt werden. Das Strafrecht kann unser aller Miteinander nur wirksam regeln, wenn wir an seine Werte glauben. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist seine wahre Legitimation. Das hat zweierlei Konsequenzen. Erstens muss es regelmäßig und konsequent angewendet werden. Diese Regelmäßigkeit und Sichtbarkeit erinnert uns Bürger daran, dass wir uns weiter an die Regeln halten müssen, die wir mit viel Sorgfalt aufgestellt haben. Zweitens muss es im Laufe der Zeit an die Werte einer Gesellschaft angepasst werden. Dass das manchmal dauern kann, zeigt folgendes Beispiel. Erst im Jahr 2000 wurde das bürgerliche Gesetzbuch um den Paragraphen 1631 ergänzt, der die körperliche Züchtigung von Kindern als Körperverletzung unter Strafe stellt. Bis dahin durften Eltern ihre Kinder rein rechtlich gesehen schlagen. Das elterliche Züchtigungsrecht wurde als allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht nicht strafrechtlich verfolgt. Ob unsere Gesellschaft das Strafrecht akzeptiert, hängt noch von weiteren Faktoren ab. Theoretisch soll das Strafrecht Gesetzesverstöße ahnden. Es soll quasi die Wahrheit ans Licht bringen. Aber ist die Wahrheit nicht immer auch ein Konstrukt aus den subjektiven Sichtweisen aller Beteiligten? Sind die Aussagen und Urteile in einem Strafprozess nicht immer auch abhängig von den Vorurteilen, Gefühlen und Wertvorstellungen der Zeugen, Anwälte und Richter? Die Antwort lautet natürlich ja. Um die Wahrheitsfindung so objektiv wie möglich zu gestalten, gibt es präzise Prozessregelungen für Vorgänge wie Zeugenbefragungen oder Sachverständigengutachten. Die strenge Formalisierung soll den Variablen der Subjektivität und Willkür entgegenwirken. Das alles braucht seine Zeit. Und so entstehen oft neue Abweichungen von der Wahrheit, weil die Strafprozesse meist erst Monate nach der Tat stattfinden. Der gewaltige Einfluss der Medien macht die Wahrheitsfindung nicht einfacher. Je nachdem, welches Medienhaus berichtet, wird ein und dieselbe Straftäterin von der kaltblütigen Mörderin zum bedauernswerten Opfer der Umstände. die mediale Darstellung beeinflusst, bei welchen Vergehen die Öffentlichkeit nach Bestrafung schreit. Allein wenn es heißt, die Staatsanwaltschaft ermittelt, zum Beispiel gegen Manager deutscher Unternehmen, bilden sich die Menschen eine Meinung. Die Formulierung suggeriert, die Schuld stehe quasi schon fest. Es ginge nur noch darum, die belastenden Beweise zu sichern. Dann sind die Verdächtigen in den Köpfen der Leute schon verurteilt, bevor sie überhaupt strafrechtlich angeklagt wurden. Blink Nummer 6. Die Wahrheitsermittlung im Strafrecht wandelt sich stetig. Am 26. August 2018 wurde ein Mann um 19.17 Uhr in seiner Wohnung getötet. Das ist ein Fakt, eine unumstößliche Tatsache. Wie aber kommt man im Strafrecht vom Indiz zur ganzen Wahrheit? Stell dir vor, im Jahr 1519 erschlägt ein Händler einen Konkurrenten. Er verteidigt seine Tat mit der Aussage, er sei zuvor einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Niemand hätte damals am Wahrheitsgehalt dieser Aussage gezweifelt. Heute, 500 Jahre später, würde man bei dem Täter ein psychiatrisches Gutachten fordern. Unsere Wahrheit lautet heute nämlich, kein Mensch glaubt noch ernsthaft an den Teufel. Das Gedankenspiel zeigt, dass nicht nur jeder von uns eine eigene Vorstellung von Wahrheit hat. Auch das, worauf wir uns im Kollektiv als Wahrheit einigen, befindet sich ständig im Wandel. Dasselbe gilt für unsere Vorstellung davon, was legitim ist, um die Wahrheit zu ermitteln. Wie weit dürfen wir gehen, um an die Fakten zu gelangen, mit denen wir die Wahrheit konstruieren können? In Deutschland zum Beispiel häufen sich die Forderungen, potenzielle Straftäter per Video und Ton zu überwachen, um ihre geplanten Verbrechen zu vereiteln. Und in den USA sprach sich Donald Trump für eine Rückkehr zu brutalen Verhör- und Foltermethoden wie dem Waterboarding aus, um die Wahrheit notfalls mit Gewalt aus Terrorverdächtigen herauszuholen. Selbst die Kriterien zur Festlegung des Tatbestands sind nicht in Stein gemeißelt. Um die Straffälligkeit eines Tatverdächtigen zu ermitteln, muss sein Handeln mit Blick auf die verfügbaren strafrechtlichen Filter überprüft werden. Erfüllt sein Verhalten einen der drei Straftatbestände Mord, Diebstahl oder Betrug? Wenn nicht, fällt es zumindest nicht ins Strafrecht. Aber auch diese Parameter verändern sich. Die Frage nach der genauen Definition von Körperverletzung zum Beispiel ist immer wieder umstritten. Was gehört alles zum Körper? Was genau ist eine Verletzung? Ist jede Beeinträchtigung der körperlichen Integrität automatisch eine Körperverletzung? Ist zum Beispiel eine missglückte Blinddarm-OP eine Körperverletzung im strafrechtlichen Sinne? Und selbst wenn die Strafrichter irgendwann ihr Urteil fällen, kann die Bewertung durch die Gesellschaft ganz anders ausfallen. Hat sich der Arzt mit seinem Behandlungsfehler wirklich strafbar gemacht? Ist es nicht genauso wahr, dass jeder Mensch Fehler macht und wir dieses Risiko als Patienten unweigerlich akzeptieren müssen? Blink Nummer 7. Die Politik missbraucht die strafrechtliche Gesetzgebung immer wieder, um sich zu profilieren. All diese Veränderungen schlagen sich nicht einfach von allein in neuen Strafgesetzen nieder. Gesetzesänderungen werden vom Gesetzgeber veranlasst, also der Politik. Höchste Zeit, die Strafrechtspolitik unter die Lupe zu nehmen. Das größte Problem der Strafrechtspolitik ist ihre Sichtbarkeit. Der Rummel um das Strafrecht ist eine Steilvorlage für Politiker, die sich durch medienwirksame Maßnahmen profilieren wollen. Im Gegensatz zu weniger prominenten Rechtsbereichen wie dem Verwaltungsrecht kann man im Strafrecht plakative Parolen wie die Bekämpfung des organisierten Verbrechens verbreiten. Dass dabei nicht nur sinnvolle Beschlüsse herauskommen, liegt auf der Hand. Je nachdem, wie stark Politiker den Fokus auf diese Außenwirkung legen, sind die Forderungen und Reformen mehr oder weniger sinnvoll. Jedes Mal, wenn ein Strafprozess die öffentlichen Gemüter erregt, gibt es irgendjemanden, der eine Lücke im Strafrecht gefunden haben will. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass das Strafrecht nicht alle Situationen des Lebens präventiv maßregeln kann. Damit sind die Lücken auch Ausdruck unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und schützen zum Beispiel unsere Privatsphäre. Natürlich gibt es immer wieder Paragraphen und Abschnitte, die reformiert werden müssen. Das gilt zum Beispiel für das Sexualstrafrecht. Diese Änderungen müssen aber mit Ruhe und Sorgfalt erarbeitet werden und nicht im Scheinwerferlicht hitziger Debatten. Sonst entstehen nur neue Lücken und Irrtümer. Der Paragraph 261 im Strafgesetzbuch der das Strafmaß für Geldwäsche regeln soll, ist inzwischen kaum noch gerichtstauglich. Die Formulierungen sind durch all die Änderungen so schwammig und verworren geraten, dass sich theoretisch jeder Mensch der Geldwäsche schuldig macht. Wir alle nehmen regelmäßig am Zahlungsverkehr teil und verwenden dabei früher oder später unwissentlich Geld, das in der Vergangenheit bereits für illegale Vorgänge genutzt wurde. Besonders beliebt sind auch die Bekämpfungsgesetze, mit denen Politiker einem gesellschaftlichen Problem nach dem anderen den Krieg erklären. Dem Drogenhandel, der illegalen Einwanderung oder dem Terrorismus. Hauptsache, es klingt, als würden sie wirklich etwas tun. Dabei führen die meisten solcher Initiativen zu einer gefährlichen Verwässerung der Grenze zwischen Repression und Prävention. Dieser Aktionismus hat empfindlichen Einfluss darauf, wie die Gesellschaft das Strafrecht wahrnimmt. Die Öffentlichkeit sieht auf einmal die Prävention von Straftaten als Hauptaufgabe der Justiz an. Blink Nummer 8. Verschiedene Instanzen bemühen sich darum, dass Strafverfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien ablaufen. Die Theorie des Strafrechts ist die eine Seite. Wie aber funktioniert es in der Realität? Welche Instanzen sind tagtäglich für die Umsetzung all dieser Prinzipien verantwortlich und was sind ihre wichtigsten Aufgaben? Grundlegend ist die Gerichtsbarkeit in Rechtsstaaten wie Deutschland hierarchisch aufgebaut. Als Instanz bezeichnet man das gesetzlich zuständige Gericht. Die Eingangsinstanz ist das Amtsgericht oder das Landgericht und das höchste Gericht eines Bundeslandes ist das Oberlandesgericht. Darüber kommt nur noch der Bundesgerichtshof. Dieser Gerichtsaufbau wird auch als Instanzenzug bezeichnet. Diese Mehrstufigkeit soll die Rechtsordnung schützen. Die Richter in diesen strafrechtlich relevanten Gerichten sind per Grundgesetz angehalten, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass die Richter in der Regel sachlich nicht an die Beschlüsse anderer Gerichte gebunden sind. Einzig die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind bindend. Die Unabhängigkeit soll garantieren, dass sich die einzelnen Richter in ihren Entscheidungen nicht von anderen Behörden, höheren Dienststellen oder der Politik beeinflussen lassen. Eine weitere Säule dieser rechtsstaatlichen Ausrichtung ist die Wahrung der Bürgerrechte. Jeder Mensch hat in Deutschland das Recht auf ein faires und unabhängiges Verfahren. Er hat das Recht, sich in seinem eigenen Prozess zu äußern und eine angemessene Strafverteidigung zu erhalten. Das heißt auch, wer sich als Beschuldigter keinen Wahlverteidiger leisten kann, bekommt einen Pflichtverteidiger gestellt, der sich für ihn einsetzt. Die Kosten werden vom Staat getragen. Die wichtigste Aufgabe der Strafgerichte besteht also darin, die Rechte des Einzelnen zu schützen, aber trotzdem die Durchsetzung der Staatsgewalt zu wahren. Die Unbefangenheit der Strafjustiz spiegelt sich in dem Prinzip im Zweifel für den Angeklagten wider. Die Beweislast darf also nicht umgekehrt werden, wie das manche Menschen zum Beispiel für Sexualstraftäter fordern. Das würde bedeuten, dass Täter nach Anschuldigungen prinzipiell als schuldig gelten, bis sie ihre Unschuld beweisen können. Das ist das Gegenteil von dem, was die Gerichte dem Gesetz nach tun sollen. Schon der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass diese wichtigen Grundsätze relativ neue Errungenschaften sind. Auch die DDR bezeichnete sich als Rechtsstaat. Aber die offiziellen Strafverteidiger waren letztlich nur Marionetten, die in Scheinverfahren halfen, die Beschlüsse der Staatspartei durchzusetzen. Demokratische Rechtsstaaten sind also fragil. Und es ist gefährlich, die Freiheit der Bürger in einem präventiv agierenden Polizeistaat zu beschneiden, um ihnen Sicherheit vorzugaukeln. Um unsere Grundrechte zu schützen, müssen wir daher besonnen auf die wütenden Forderungen reagieren, die aus medial aufgebauschten Skandalen resultieren. Das waren die Blinks zu über das Strafen von Thomas Fischer. Die Kernaussage kann man wie folgt ausdrücken. Jedes Mal, wenn Medienhäuser und Populisten neue Bedrohungen beschwören, verstärkt sich bei vielen Menschen die Angst vor Kriminalität. In der Folge werden härtere Strafen gefordert, um Verbrechen präventiv zu bekämpfen. Das Strafrecht ist aber repressiv. Es verurteilt begangene Verbrechen und wahrt dabei die Grund- und Freiheitsrechte aller Menschen. Wenn wir unsere demokratischen Freiheitsrechte schützen wollen, müssen wir auch die Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit unseres Strafrechts schützen. Hast du vielleicht Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Über das Strafen als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.